Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hey, aufgepasst. Jetzt kommt die Sendung, auf die ich die ganze Woche gewartet habe.
Was hast du gesagt?
Ich sage erst einmal einen schönen Abend aus dem Studio Merten. Wir sind heute Gast bei Vicky Jungeburt, der Rheinischen Frohnatur. Und zum Schluss natürlich wie immer einige Veranstaltungstipps aus unserer Region. Am Mikrofon Martin Kaltwasser, guten Abend. Ein Mann, eine Gitarre, ein Mikrofon, große runde Brille, Ex-Karnevalsprinz, Rundfunk- und Fernsehmoderator, ein Tausendsasser, Karnevals- und Kölner Urgestein. Das ist Karneval, das ist Vicky Jungeburt. Heute im Gespräch mit meinem Kollegen Rolf Offer.
Ja, heute bin ich hier mit Vicky Jungeburt verabredet. Herr Jungeburt, zunächst vielen Dank, dass Sie noch Zeit für dieses Gespräch gefunden haben und schönen guten Abend. Herr Jungeburt, man kennt Sie als Ex-Prinz, Sänger, WDR-Moderator. Doch wie finden das Ganze denn an? Wurden Sie denn schon so als eine Art Tausendsasser geboren?
Ja, Tausendsasser geboren ist schwer zu sagen. Ich bin jedenfalls aus der Art geschlagen. Wir waren jetzt so drei Kindern zu Hause und ich bin im Severinsviertel geboren. Hat aber weder einen Bruder noch eine Schwester, die irgendwo karnevalistisch Spaß an der Sache hatten. Die haben ja so nie mit dem Hötchen gesehen, sie schweigen mit dem Kostüm. Also ich vermute schon, man hat mich irgendwann mal im Krankenhaus verwechselt. Ich weiß nicht, also auch die Eltern waren also nicht so fast laufend begeistert. Also ich bin da echt aus der Art geschlagen.
Aber Sie sagten eben schon, also Severinsklöster schon geboren, aufgewachsen am Zuchweg. Da war doch eigentlich die karnevalistische Karriere schon vorprogrammiert, oder?
Ja, das stimmt nur halb, denn die ersten 6 Jahre haben wir zwar am Zuchweg gewohnt, aber wie ich denn eingeschult werden sollte, hatten sich die Eltern entschlossen, nach Sülz zu ziehen, damals in die Arnulfstraße, und dann bin ich eingeschult worden in die Bernrather Straße. So, und ging dann da 2 Jahre lang zur Schule und machen damals, ist immer wieder in den 15 Jahren so der Fall war, die Eltern hatten 2 Geschäfte auf der Straße groß geworden. Und deshalb war es mit meinem Hochdeutsch weit her. Also da sprach man eben Kölsch. Ob das im Fringsfädel war oder auch in Riel, man sprach nur Kölsch. Und dann hatten sich also die Eltern dazu entschlossen, um mein Hochdeutsch etwas zu verbessern, mich denn 1 Jahr nach Hofheim im Taunus ins Internat zu schicken. Und das war dann sehr, sehr radikal. Da waren also dann nur Frankfurter und Hesse und so weiter. Das hat dann etwas bewirkt, Gott sei Dank. So, und dann im 4. Schuljahr kam ich dann wieder zurück hier nach zur Bernrather Straße in die Schule. Und dann hat sich dann das Hochdeutsch Gott sei Dank etwas verfestigt.
Ja, aber viel hat es mit dem Internat Gott sei Dank nicht genützt, ne? Sonst wären sie heute nicht so weit gekommen, ne? Oder?
Nein, das konnte nichts nutzen, weil mein Herz so an dem Fastelovend hing. Und das liegt in erster Linie an meinem Vater. Der hat schon in den 50er Jahren, wie die ersten Tonbandgeräte herauskamen, die Rundfunksitzungen aufgenommen. Und wo andere Kinder Kinderschallplatten hörten, hat er mir sehr früh gezeigt, im Alter von 3, 4 Jahren schon, wie man ein Tonbandgerät bedienen musste, wie man vor- und rückspult. Und dann habe ich mir also denn nach der Fastelovend-Session dann immer wieder die Reden angehört von damals noch Trude Herdy in der Bütching oder Maria Boschen oder von der Vierbutze und so weiter und so fort. Und damit bin ich groß geworden. Und das war im Grunde genommen der Ursprung meiner Liebe zum Fastelaufen und vor allen Dingen auch des nostalgischen Fastelaufens.
Da ist der Funke quasi auf Sie übergesprungen. Von dem Zeitpunkt an haben Sie den Bacillus Karneval entdeckt, ja?
Ja, aber für mich ganz allein, denn ich hatte auch eigenartigerweise nie Freunde, die am Fastelaufen Spaß hatten. Also ich bin im Alter von 12, 13 Jahren alleine zum Rosenmontagszug gegangen mit einer dicke Trumm. Da gibt es Nachweise für, das ist tatsächlich so, weil ich komischerweise keinen Bekanntenkreis hatte, der daran interessiert war. Also ich bin wirklich Einzelkämpfer gewesen und hätte ich damals irgendjemanden gehabt, der gesagt hat, komm uns mit zu der Ruth Funke oder zu der Fidele Neustädter oder wer auch immer, ich wäre mit fliehenden Fahnen mitgekommen. Aber ich hatte
Jetzt habe ich in Ihrer Biografie aber auch gelesen, dass Sie mit 10 Jahren erstmal in der Bütt standen. Ich meine, Sie haben bis dahin vielleicht als Kind schon das öfter mal drin gesessen, aber da standen Sie erstmal in der Bütt. Ne? Wie ist es denn dazu gekommen, der junge Bütt?
Ja, also ursprünglich gab es nicht nur eine Bütt, sondern es gab eben das berühmte Tonbandgerät meines Vaters. Da gibt es noch eine Aufnahme von 1954, wo ich also meine erste Büttenrede gehalten habe. Also die Anfänge lagen also noch wesentlich früher. Und im Alter von 10 Jahren war natürlich damals üblich, dass man denn in der Schule zur Karnevalszeit, gerade da bei dem Rektor Winkel in der Bernrather Straße, in der Grundschule, damals hieß hier Volksschule, eben Karneval etwas vortragen musste. Und da war ich schon der Klassenclown und war ein großer Fan von der Dorfnuss vom Hans Hachenberg, der in diesem Jahr ja 80 Jahre alt geworden ist. Und da hatte ich dann Reden von dem Vortrag und die Lücke ganz kaputt gelacht.
Das war quasi Ihre Premiere in Sachen Karneval.
War sozusagen die Premiere in Sachen Karneval, ja. Und dann habe ich irgendwann Gitarre spielen gelernt, so im Alter von 11, 12 Jahren, und habe dann die Couplets mit großer Begeisterung der zwei Drühe gesungen, also der Urdrühe von Offergeld und Harald Ertel. Bananenschale auf der Trab und so weiter und so fort. Und da bin ich mit groß geworden. Das hat die Liebe zum Fastelovend geprägt.
Aber das Ganze war damals eher noch eine Liebe zum Fastelovend, eher ein Hobby. Danach haben Sie, glaube ich, erst mal einen richtigen Beruf gelernt, ja, wie das früher so üblich war, wie die Eltern es gerne wollten.
Ja, damals konnten wir mit der Art ja noch kein Geld verdienen, das ist völlig klar. Nein, ich habe dann nach meiner Lehrzeit Bankkaufmann gelernt und habe mich dann 1974 selbstständig gemacht als freier Handelsvertreter und habe dann für eine große deutsche Bausparkasse im Außendienst gearbeitet und anschließend für die Deutsche Bank im Außendienst, aber immer als freier Handelsvertreter bis zum Jahre 1994.
Gut, Herr Junggeburt, dann machen wir an dieser Stelle erstmal einen Punkt und hören ein bisschen Musik und danach geht's weiter. Tja, hier sind wir wieder noch immer im Gespräch mit Vicky Junggeburt. Herr Junggeburt, wir hatten uns eben schon etwas über Ihre Kindheit und frühe Jugend unterhalten und bis zu Ihrer Lehre und Ihrer beruflichen Laufbahn. Und dann, wie ging es dann weiter? Ich habe also gelesen, 1990 Eintritt in die Nipperser Bürgerwehr. Was war denn eigentlich in der Zwischenzeit? War da Karnevalspause oder?
Tja, da war ja Privatkarneval. Wir haben immer Fastelovend gefeiert, aber eben wie die Jacke auf der Straße. Und vielleicht ist das auch das Geheimnis, dass ich glaube, sagen zu können, was den Jacken auf der Straße, die so den Karneval vom Ursprung feiern, am meisten am Herzen liegt. So, und ich habe durch meine Tätigkeit dann bei der Deutschen Bank, also die Reklame kann man jetzt vergessen, es gibt ja noch andere, das wissen wir, Dresdner Commerz, Raiffeisenbank und alles gute Banken, wollen ja keine Reklame machen, habe ich denn damals über einen Zweigstellenleiter einen Kontakt bekommen zur Nipperser Bürgerwehr. Und da hat dann gefragt, hießen Sie mit im Senat, das ist ja ganz nett, da bin ich uns ein, zweimal mitgegangen und das war grenzenlos langweilig, das war furchtbar. Ne? Da habe ich gesagt, das kann mit Fastelovend nicht viel zu tun haben. Dann hat sich das aber in den nächsten Monaten entwickelt und vor allen Dingen kamen dann mal interne Dinge aus dem Karneval, die mich sehr interessierten, hoch und dann bin ich also dabei geblieben. Und habe dann ein Jahr später dem Präsidenten der Nippeser Bürgerwehr gesagt, also wenn die Bürgerwehr mal irgendwann mal ein Dreigestirn stellen sollte, es wäre sehr, sehr schön, wenn Sie mich fragen würden, ich hätte, das wäre mein allergrößter Wunsch, mal den großen Wunsch, Elmar Prinz zu singen. Das war 91.
Wie kam es denn überhaupt schon zu dem Wunsch, Elmar Prinz zu singen? Haben Sie das schon als kleine Fetze geträumt, wie doch in dem Lied so heißt? Oder seit wann kam der Entschluss, das zu machen?
Also das ist wörtlich zu nehmen, als kleine Fetz von ihr träumt. Nicht ich, sondern Eltern und Bekannte und Verwandte, die sagten damals schon, der wird uns irgendwann Prinz Karneval. Das war überhaupt nicht absehbar. Wir hatten also gar nicht die finanziellen Möglichkeiten dafür, das kostet nur ein paar Mark. Aber durch meine Immobilientätigkeit hat sich das nachher so ergeben. Das war zwar schwer, diesen Betrag zu schultern, man konnte ihn nicht von auf und runter nehmen. Das war also schon ein gewaltiger Akt und hat uns dann einige Nächte überlegen gekostet, kriegen wir es gepackt. Krimos nicht gepackt, aber meine französische Frau hat nachher eingesehen, ich kann den da nicht halten. Ich habe ja damals schon bei der Hochzeit gesagt, ich werde ein treusorgender Ehemann sein, aber wenn ich irgendwann jetzt die Möglichkeit dann Prinz Karneval von Köln zu wieder, dann ist es, gibt es kein Halten mehr. Da hat sich zurück erinnert und da war die Entscheidung auch sehr schnell gefallen.
Es war aber immer nur an den Kölner Prinz gedacht, also nie an den Vorort oder so, das war eine Nummer zu klein.
Nee, nicht eine Nummer zu klein, sondern da hätte ich keinen Spaß dran gehabt. Also ich wollte dann schon in Köln mal den Prinz Karneval machen. Das war ein Wunschtraum, aber wirklich ein Märchenschloss. Normalerweise sind solche Dinge gar nicht realisierbar. War auch damals utopisch. Und was sich nachher tatsächlich ergeben hat, also war schon ein Zufall.
Wie haben Sie denn damals Ihre Mitstreiter gefunden, jetzt Bauer, Jungfrau? Waren das alte Freunde von früher oder wie kam das, Herr Junggeburt?
Nee, wir sind zusammen gewürfelt worden, das muss man klar so sagen. Der Präsident hat eine Anfrage bekommen von Franz Wolf, vom Festkomitee damals. Der sagte, Mensch, wir suchen noch ein Dreigestirn fürs Jahr 1993. Heißt du Kane, ihr werdet doch 90 Jahre alt. Das war 1993, das war 90. Jubiläum der Nippeser Bürgerwehr. Und dann erinnerte er sich sofort, sagt, Moment, ne Prinz, 2 Jahre vorher war das Gespräch, han ich schon. überlegte weiter, wen hast du sonst noch? Sagte, eine Bohr habe ich auch und bis morgen habe ich eine Jungfrau. So, der hatte also dann das Dreigestirn schon im Kopf und so ist es denn nachher auch zusammengeführt worden und entstanden. Wir kannten uns zwar lose vom Ansehen her bei der Bürgerwehr, von irgendwelchen Feiern oder Festen, aber wir hatten da keine enge Verbindung.
So, jetzt waren Sie aber auch, soweit ich weiß, der erste Kölner Prinz, der dann ein eigenes Lied gesungen hat. Wie kam es denn eigentlich dazu?
Ja, im Grunde genommen war das einfach. Wir hatten 1993 das Rosenmontagszug-Motto, die Sinfonie in Doll, also ein musikalisches Motto. Und da hat es sich schon angeboten, dieses musikalische Motto auch mal musikalisch auszuführen. Und ich denke, es waren sicherlich andere Prinzen vor mir, die waren auch in der Lage zu singen, aber keiner ist auf diese tollkühne Idee gekommen. Und dann habe ich mich mit dem Dieter Steuter zusammengesetzt von den drei Colonias. Und dann ist dieses Lied also entstanden, Emmer Prinz zu singen. Da dachte ich nur, ach, das hört sich an sich ganz gut an. Das wäre was für die Proklamation. Das ist ja immer diese große Hürde, der Beginn. Da sitzt die ganze Prominenz im Saal und so ähnlich wie Nero senken denn den Daumen nach unten oder nach oben. Und da dachte ich, also da hast du die Chance, dass die Daumen allgemein nach oben gingen. Ja, und was daraus geworden ist, das wissen wir nach.
Dann war das also eine Co-Produktion zwischen dem Dieter Steuter und Ihnen. Wo kam denn der Gedanke her? Zuerst kam doch der Gedanke, Prinz zu sein. Mit dem Lied kam später. Oder hatten Sie schon von vornherein gesagt, also wenn ich Prinz werde, dann will ich auch ein Lied singen? Oder hab vielleicht schon eins im Hinterkopf, oder?
Nein, wie allerdings der Gedanke kam, also es könnte jetzt etwas werden. Und wir wussten ja, das Motto Sinfonie in Doll, war mir klar, das machst du musikalisch. So, und der Dieter, den ich also sehr, sehr schätze mit seinen Liedern, in diesem Jahr, das mit den Fröschen schon erlebt, also so jetzt von bekloppt, aber wiederum so etwas von verrückt, da muss man ja drauf kommen, ne? auf solche krummen Gedanken, sich so einen Text auszudenken, das kann ja kaum einer, sehr schwierig. So, und so war das also hier mit dem Emmer Prinzessin, der hat also die Zeile Emmer Prinzessin in Köln am Ring, in einem Dreigestirn voll Sonne schien. So, und ich war in Südfrankreich in Urlaub und wir bekamen dann vom Festkomitee die Zusage, ihr werdet es nächstes Jahr, es ist entschieden. Und dann sind mir die drei Versmelodien in Südfrankreich eingefallen und die habe ich buchstäblich mit dem Finger in den Sand geschrieben, wenn ich kein Blöckchen dabei hatte. Ich lag also da am Strand und dann schwelgten denn von der kommenden Session, das wohl alles werden wird. Und das Lied vom Refrain war ja schon vorhanden, die Verse fehlten noch. Und dann ist mir das allen gefallen und mir hat nichts zu schreiben da. Und dann ist meine Frau schnell losgerannt, hat Blöckchen Papier und einen Bleistift geholt. In der Zeit habe ich ja meine Ideen wahrlich in den Sand geschrieben. Man soll das nicht für möglich halten, das war so.
So ist also das Lied entstanden. Und dann machen wir an dieser Stelle nochmal eine kurze Pause und hören mal rein in das Lied von Ihnen, Emmer Prinzessin. Tja, und ich bin auch immer zu Gast bei Wicke Junggeburt. Wir haben gerade sein Lied gehört, was ja wirklich zu einem Renner geworden ist, Emmer Prinzessin. Aber das war ja noch nicht alles, was Sie in Ihrer Prinzensession gemacht haben. Sie haben auch einiges anders gemacht wie Ihre Vorgänger. Ich denke hier erstmal daran, Sie waren doch sicher ein sehr volksnaher Prinz. Und ich denke hier insbesondere an Ihre nächtlichen Touren, Herr Junggeburt. Können Sie da vielleicht mal ein paar Worte zu sagen?
Ja, da kam die Grundidee, das muss man so sagen, man muss sich ja nicht mit fremden Federn schmücken, von Manfred Wolf, von dem Präsidenten, der da quasi alle Fäden in der Hand hatte. Und der sagte, Mensch, wir machen mal eine Nachttour. Wir müssen all die Leute mal besuchen, die für uns nachts arbeiten. Also von der Post, in Krankenhäusern, von der Polizei, beim GEW und so weiter und so fort. So hatten wir, glaube ich, 8 oder 9 Stationen. Von städtischen Institutionen und Firmen, die wir besucht haben, F&G damals, Feld und Gillium, die nachts arbeiteten, haben die Leute dann begrüßt und haben dann ein paar kleine Geschenke überreicht und was gesungen und sind wir über die gefahren. So, und irgendwann morgens früh um 7 Uhr, dann haben wir eine KVB genommen und sind dann irgendwo von der Innenstadt bis nach Nippes gefahren und von da aus dann zurück ins Hotel. Aber ich kann nicht sagen, ich war total platt, da ging gar nichts mehr. Ich brauche immer meinen Schlaf und das hat mir also sehr, sehr viel Kraft gekostet. Aber es war schön, die Leute haben es also angenommen. Ja, und dann waren natürlich auch auf der Bühne die Couplets, die ich gesungen habe, das zwei Drühe damals. Und das gab bei den Leuten auf einmal ein Gefühl, Mensch, der kennt ja noch der Allerfastelovend, der kennt noch die Lieder, wo wir vielleicht nur noch Refrain von kennen, ja auch noch mit den Zwischenstrophen. Und das hat sich also als sehr, sehr positiv erwiesen in der ganzen Session, dass wir den Karneval, und das hat man uns abgenommen, wirklich vom Boden, von, wie man so neudeutsch so schön sagt, von der Basis aus gefeiert haben. Das wollten wir rüberbringen und das ist auch bei den Leuten angekommen.
Dann kann man aber auch sagen, dass die Zeit während der Session, also ihrer Prinzenzeit, irgendwie auch ihr Leben mit geprägt hat danach.
Ohne jeden Zweifel, denn wie die Session vorbei war, wir hatten dann das Jahr 93 hinter uns, das Jahr 94 kam denn und dann hatten die drei Colonias für eine Woche einen Ausfall zu verkraften. Das heißt, von den dreien ist einer krank geworden, das war der Olli seinerzeit. Der Oliver Hoff, der ist 6 Tage mit irgendeiner Entzündung ausgefallen und dann wurde ich gefragt von Dieter Steuter, ob ich ihn in den 6 Tagen ersetzen könnte. Das habe ich dann gemacht und das war im Grunde genommen der Startschuss, wo ich dann mit denen rund gefahren bin und habe gesagt, das ist mein Leben, das wäre es, das müsstest du machen. Und wenige Tage später war der Entschluss so felsenfest, dass ich dann eben ein Jahr später, im Jahr 1995, erstmal dann als Solist auf die Bühne gegangen bin.
Da haben Sie quasi Ihre Bühnenkarriere gestartet. Sie haben zwar schon erzählt, wie es dazu gekommen ist, aber wie bekommt man denn auf die Schnelle so ein Programm auf die Beine, Herr Jungeburt? Wo kamen die Ideen her, wo kam das Programm her? Waren es eigene Lieder oder wie war das Ganze?
Ich hatte von Anfang an Kontakt gesucht mit dem Hans Knipp. Hans Knipp wohnt im Westerwald. Hans Knipp dürfte bekannt sein, er hat den Köln Literaturpreis bekommen. In diesem Jahr ist er geehrt worden von der Kreissparkasse in Köln mit der 31. Kölschen Evergreens. Er hat von der Römergarde den Goldenen Römer erhalten und ein Mann, der viele, viele Auszeichnungen erhalten hat aufgrund seiner Bescheidenheit, aber aufgrund auch seiner Größe. Denn es kann keiner so gut um Ecken denken und so Lieder schreiben im besten Stile des Willi Ostermanns wie der Hans Knipp. Und wir haben eine Seelenverwandtschaft bekommen, das kann man wohl so sagen. Ich habe quasi die Idee hingestellt, also ich sage mal dazu, den Christbaum aufgestellt, also die Grundidee gebracht und er hat ihn ausgeschmückt. Auf die Art und Weise ist also beispielsweise dieser Franzose entstanden, Du lässt dich gehen. Der Ursprung war meine Frau ist Französin und es hat sich also da angeboten, eben etwas Französisches zu machen. Und so habe ich denn den Karneval ein bisschen auf die Schippe genommen. Das hat der Hans mir geschrieben und quasi auf den Leib geschrieben. Und die Leute haben es deshalb auch angenommen, weil sie mir das abgenommen haben. Ich kannte den Karneval von vor der Bühne und hinter der Bühne. So, und augenzwinkern konnte man das den Offiziellen so ein bisschen den Spiegel vorhalten. Und die Leute haben es gedankt, haben es so auch angenommen, nicht als Netzbeschmutzung, sondern als einfach Jecke-Dollerei.
Das heißt, Ihre Lieder, die wurden also nicht so einfach komponiert. Das sind wirklich Sachen oder da spielen sich Sachen nieder, die Sie wirklich in Ihrem Leben erlebt haben, ja? Und die nur halt auf diese Weise rüberbringen.
In vielen Dingen, also die Couplets sind alles gesungene Büttenreden, die ich da gemacht habe, nichts anderes. Die Lieder natürlich sind alle entstanden in Verbindung mit Hans Knipp und die Couplets genauso, aber bei den Couplets kann man wirklich sagen, da legen wir Wert drauf, dass wir quasi in jeder zweiten Zeile den Lacher drin haben. Das ist eine gesungene Büttenrede. Wie schwer das ist, das muss man mal machen, wenn man sich hinsetzt und im dritten und vierten Jahr versucht, wieder etwas lustig zu machen. Aber bislang ist es Gott sei Dank mit dem Hans Knipp immer gelungen. Und wenn ich den nicht hätte, dann stände ich nicht da, wo ich heute bin.
Gut, dann machen wir jetzt noch eine kleine Pause und hören noch ein bisschen Musik. Tja, Jungburt, wir haben uns in der letzten Gesprächsrunde etwas über die Entstehung Ihrer Lieder unterhalten, woher die Ideen kommen, wer die Sache weiterentwickelt hat. Haben Sie denn eigentlich schon immer in Ihrem Leben Musik gemacht? Sind Sie ein musikalisches Multitalent oder haben Sie das von der Pike auf gelernt?
Nein, weiß Gott, ich bin also überhaupt kein musikalisches Multitalent. Meine Grifftechnik auf der Gitarre ist eher als sehr bescheiden zu bezeichnen. Ich möchte sagen, dass 90% aller kölschen Musiker wesentlich mehr können als ich. Aber bei dem, was ich mache auf der Bühne, kommt es, glaube ich, nicht so sehr auf das Virtuose an. Ich hätte es gerne, aber das hat der Herrgott mir nicht mitgegeben. Und in dem hohen Alter von 54 Jahren schaffe ich das auch nicht mehr. In erster Linie geht es hier darum, verrückte Texte unterzubringen und den Leuten etwas aus der Seele zu singen. Nämlich das aus der Seele zu singen, wo sie sagen könnten, das haben wir alles schon mal erlebt. Oder das ist mein Nachbar, oder das ist mein Freund, oder das ist mein Verwandter. Der ist genauso, wie der das jetzt beschreibt und können darüber lachen. Das ist im Grunde genommen das Geheimnis. Also keine Fantasiegebilde aufbauen, sondern tagtägliche Dinge des Alltags in lustiger Form zu beschreiben.
Ich finde aber auch besonders die Melodien immer schön, Herr Junggeburt. Das sind irgendwie Sachen, die kann jeder mitsingen, die bleiben einem direkt hängen. Und sie haben irgendwie alle dieselbe Richtung, irgendwie alle denselben Stil, wie es halt vor vielen, vielen Jahren mal im Kölner Karneval war. Und nicht so eine moderne Musik, wie man sie heute größtenteils hört, wo ich also 5, 6 Mann auf der Bühne brauche, vielleicht noch ein bisschen Playback, um das Ganze darzubringen.
Ja, ich würde ja auch in Anführungszeichen gerne mal etwas wesentlich Moderneres machen, aber das klingt mir einfach nicht. Dafür bin ich viel zu traditionell und ich denke, das ist auch der richtige Weg, das nehmen mir die Leute ab. Und ich habe immer für eine Musik geschwärmt, die melodiös ist, die muss fließen. So. Man muss, als wenn man am Meer sitzt und schaut diesen ruhigen Wellen hinterher, also was wie aus Sand und Seide rauskommt. Hip-Hop und so, das ist also absolut nichts für mich. Obwohl ich auch ein großer Freund vom Rock'n'Roll bin, keine Frage. Aber es muss alles noch in einer vernünftigen, melodiösen Form geschehen. Dann ist es mein Lied.
Aber mit dem Sänger ist es ja auch nicht geblieben. 1996 war, glaube ich, auch ein Jahr, was Ihre Karriere doch ein bisschen beeinflusst hat. Ich denke jetzt an den ersten Auftritt Senftöpfchen, erste Rundfunkmoderation, erster Auftritt in der Kölner Philharmonie. Wie kam es denn dazu, Herr Junggeburt?
Ja, ich bin vielleicht in der Lage, 3, 4 Sätze klarer zu formulieren als vielleicht der eine oder andere Zeitgenosse. Und anscheinend habe ich wohl eine angenehme Mikrofonstimme so. Und das hat also den Ausschlag gegeben, dass seinerzeit Janosch Keresti vom WDR4 Wellenradio gesagt hat, Mensch, kannst du nicht mal mit mir eine Sendung machen? Wir machen hier über den 11.11. eine Sendung oder immer wieder neue Lieder und so weiter und so fort. Da habe ich quasi daran geführt. So, und so bin ich also hier beim WDR etwas bekannter geworden. Und daraus hat sich dann resultierend einige Jahre später dann die eigene Radiosendung entwickelt und es hat sich dann natürlich auch der Kontakt mit dem WDR entwickelt bei den Rundfunksitzungen. Dann kamen auch die Nostalgiesitzungen zustande, daraufhin durch den Kontakt mit dem WDR. Meine Idee, die ich damals hatte, mal nochmal die in Anführungszeichen alten Kräfte des Kölschen Fastelovens, die in den 50er, 60er Jahren ganz vorne standen, wie die Doofnuss, wie Franz Unrein und so weiter und so fort, nochmal nach vorne zu bringen und dem Publikum, einem breiten Publikum zu zeigen, auch mal den Jungen zu zeigen, wie schön es damals war. So ist also diese Nostalgiesitzung entstanden oder die beiden Nostalgiesitzungen. Das wäre ohne die Mitwirkung des WDRs nicht möglich gewesen.
Jetzt kamen ja später dann auch noch die Übertragungen im Fernsehen vom Rosenmontagszug dazu. Wie ist das denn eigentlich? Brauchen Sie eigentlich immer in Ihrem Leben eine neue Herausforderung, Herr Junggeburt? Ist das Leben als Sänger zu langweilig oder warum tun Sie sich den ganzen Stress an?
Nee, das ist also erstens kein Stress. Wenn es Stress wäre, würde ich es nicht mehr tun. Das käme überhaupt nicht in Betracht. Aber die Dinge kommen auf mich zu. Und ich lehne auch viele Dinge ab, die mir einfach nicht liegen. Ich glaube, sagen zu können, ich weiß, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst und nicht, was du meinst zu können. Und so eine Kommentierung eines Rosenmontagszugs, das war mein absoluter Traum. Es ist der Live-Charakter, zunächst mal die ersten 2 Stunden vor dem Zug, auf dem Zugweg, was ich da tue, das ist ja unvorstellbar, kommt ja jede Sekunde irgendwas anderes und das ist das, wo ich mich richtig wohlfühle. Und da ist man auf mich zugekommen und ich empfinde es aber absolut nicht als Stress, sondern man hat nachher, nach den 6 oder 7 Stunden live, ein so wunderbares Gefühl im Bauch, das kann ich gar nicht wiedergeben. Das ist ein Glücksgefühl, das ist überhaupt nicht zu beschreiben.
Jetzt läuft ja auch nächstes Jahr wieder, ab dem 11. Januar, glaube ich, Ihre eigene Rundfunksendung, jede Mittwoch bis Eschemittwoch, sagt allein schon den Termin vom Namen her. Was macht Ihnen denn eigentlich am meisten Spaß, Herr Junggeburt? Sänger, Fernsehmoderator, Rundfunksendung, auf der Bühne stehen oder ist das alles gleich?
Alles gehört, wird miteinander verzahnt. Das ist sicherlich so. Ich stehe sehr, sehr gerne auf der Bühne, sehr gerne vor Publikum, aber ich mache in Anführungszeichen auch sehr, sehr gerne Radio. Also da diese Sendung, die wir verbinden mit alten und neuen Karnevalsliedern und zum Teil noch Ausschnitten aus alten Rundfunksitzungen der 50er, 60er Jahre, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Das hat es bislang noch nicht gegeben. Und durch mein großes Archiv zu Hause habe ich also die Möglichkeit, hier aus einem großen Fundus denn auch Nektar rauszusaugen und vor allen Dingen auch vielen, vielen Leuten mal wieder etwas hören zu lassen aus einer schönen Zeit, wo der Karneval noch urkölsch war. Das ist ja heute leider Gottes in vielen Fällen nicht mehr ganz so. Wir haben nach meinem Dafürhalten nur noch einen richtigen urkölschen Redner. Das ist der Jupp Mendt als kölscher Schutzmann, den ich heißen innig verehre. Und viele, viele andere machen Comedy. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Die haben alle ihre Existenzberechtigung. Aber wenn wir nur noch einen einzigen richtig kölschen Redner haben, sind es mindestens 10 zu wenig. Es kommen natürlich noch einige dazu, jetzt junge Leute, die ich in den letzten 14 Tagen bei Vorstellabenden gehört habe, da kommt wieder etwas nach. Ich denke, wir haben die Talsohle durchschritten und auch in Adam Kranz aus Hürth, der das in dem bäuerlichen Blatt macht, sicherlich auch noch zu erwähnen, aber der ist ja mehr in der Tradition des, ach, wie hieß er damals noch, des Buch aus dem Fürjebirsch. Ja, so den richtig kölschen Redner, das brauchen wir einfach. Und das möchte ich zeigen, wie schön es sein kann, einen richtig urkölschen Vortrag vorzutragen, wenn man das Gefühl dafür hat, wenn man die Stimme dafür hat und wenn man das Herz dafür hat. Auswendig lernen und vortragen bringt nichts. Da muss schon etwas vom Inneren nach außen kommen.
Ja, aber außer den ganzen Auftritten jetzt im Rundfunk und im Fernsehen, glaube ich, werden wir Sie ja auch bis Aschermittwoch noch auf der einen oder anderen Sitzung hören, auf der Bühne sehen. Und sind da irgendwie noch weitere Sachen jetzt geplant oder geht es erstmal so weiter wie bisher, Herr Jungeburt?
Also mir reicht das völlig. Es geht so weiter und wenn es so weiter geht, noch ein in die Arme. Wenn der Herrgott mir die Gesundheit weiterhin gibt, dann wäre ich also sehr, sehr glücklich darüber. Mehr braucht es auch nicht zu sein. Im Laufe des Jahres kümmere ich mich dann wieder um mein neues Programm und um neue Ideen. Vielleicht kommt wieder irgendwann mal Senftöpfchen dazu. Das macht einen Riesenspaß und ansonsten werde ich mit Freunden und Gleichgesinnten im Fastelovend weiter daran arbeiten, dabei den kölschen Vortrag erhalten.
Gut, Herr Jungeburt, dann danke ich Ihnen herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute und unseren Zuhörern kann ich nur den einen Tipp geben, jecke Sache mitzumachen, das ist Karneval.
Wunderbar.